lesen aus dem Alten Testament, dem Buche Jona. Aus dem ersten Kapitel die ersten Verse. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fährpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ich habe gesehen, als die Frage gestellt wurde, wer hat denn am Glaubensgrundkurs mitgemacht, dass sehr viele Hände hochgegangen sind. So gehe ich also davon aus, dass also sehr viele Leute in der Bibel Bescheid wissen. Und spätestens bei dieser Geschichte ist das Wissen sehr präsent. Das ist eine alte, vertraute Geschichte. Da muss man noch gar nicht mal Christ sein, um mit dieser Geschichte quasi konfrontiert worden zu sein. Die Geschichte von Jona und dem großen Fisch und das wundersame Ereignis dort auf hoher See und. Ich möchte doch eine Vorbemerkung machen. Das Wort Gottes erzählt nicht nur Geschichten. Das Wort Gottes hat seinen ganz eigenen Charakter. Es ist zeitlos. Es spricht zwar in die Zeit, aber selbst alte Geschichten können heute wieder eine Anrede Gottes sein. Plötzlich wird es wieder lebendig, was hier ein Mensch in seiner Beziehung zu Gott irgendwann einmal gelebt hat und erlebt hat. Und das dürfen wir auch ganz persönlich für uns erwarten. Die Bibel sagt, dass sie ein Spiegel ist. Ich weiß nicht, Spiegel sind ansonsten nicht so interessant. Wenn man sein Zimmer dekoriert, nimmt man normalerweise Bilder, schönes Aquarell. Meine Frau, die ist Malerin, die hat unser Haus voll dekoriert. Ganz schön. Und wir haben gemeinsam immer lange beraten, wo tun wir denn das hin und was passt farblich am besten. So. Aber ich habe festgestellt, nachdem ein Bild dann neu hängt, dass am Anfang sehr viel Beachtung da ist und dann nach 2, 3, 4 Wochen, ich weiß nicht, wie es kommt, schaut man nur noch flüchtig oder gar nicht mehr hin. Da war man so bemüht am Anfang und da steckt so viel Arbeit drin, das richtig zu platzieren. So kann es sein, dass ein Mensch die Bibel ansieht, wie ein bedrucktes Bild mit vielen Buchstaben, und er liest sie einmal durch und dann sagt er, jetzt weiß ich Bescheid, was in etwa drin steht. Und danach wird das Wort Gottes uninteressant, weil er hat sich daran gewöhnt, an die alten vertrauten Geschichten, und sagt, ich kenne das alles. So kann es uns ergehen an diesem Morgen, wenn wir eine alte Geschichte von Jona lesen. Kennen wir schon. Aber die Bibel sagt, sie ist nicht nur eine Berichterstattung, sondern ein Spiegel. Und der Spiegel ist doch interessant, zumindest wenn man frontal reinschaut. Dann wird es interessant. Und wir können doch froh sein, dass wir einen Spiegel haben. Wenn wir da morgens so verschlafen aus dem Schlafzimmer gehen und hinein in unser Badezimmer, sind wir doch froh, wenn wir da einen hängen haben. Und dann sehen wir, was wir behandeln müssen. Da ist das Haar durcheinander, da ist ein Pickel wieder gesprossen über Nacht, den muss behandelt werden. Und so wird der Spiegel interessant, wann immer man direkt reinschaut. Ich weiß, ganz bestimmte Cafés und Restaurants arbeiten auch mit Spiegeleffekten, da kann man auch indirekt reinschauen. Da kann man quasi über die Winkel jemanden entdecken und beobachten. Das gibt's auch, dass Leute unterm Wort Gottes sitzen und so indirekt immer in dieses Spiegel reinschauen und sagen, das gilt für dem, das gilt für dem. Aber die Bibel fordert uns auf, persönlich Position zu nehmen. So wagen wir uns an diesem Morgen in Kürze an diese Geschichte ran. Da ist ein Mann, ein junger Mann namens Jona. Und er hatte offensichtlich eine Beziehung zu Gott. Was weiß ich, hat er abends nach Feierabend sich zurückgezogen und mit seinem Herrn geredet. Tag nochmal durchgesprochen, er hinter ihm lag, ein paar Probleme gesagt. Plötzlich redet Gott zu ihm. Das ist ja normal, wenn man das Gespräch sucht, dass das nicht immer nur einseitig läuft. Wir nennen das Beten. Wir drehen so richtig auf, laden ab und dann schließen wir das Gespräch ab. Dann weiß Gott, was er jetzt zu tun hat. Wir sind manchmal richtige Auftraggeber, das ist wahr. Aber Gott ist auch ein Auftraggeber. Gott sucht auch das Gespräch mit uns. Gott möchte uns etwas mitteilen von dem, was auf seinem Herzen ist. Und das hat er bei Jona mal durchgesetzt. Er hat bei Jona Gehör bekommen. Das gelingt ihm bei weitem nicht bei allen, die an ihn glauben und sich zu ihm in ihrem Glauben stellen. Da ist es oft Monolog. Da sprechen wir viel, manchmal auch wenig, manchmal sind wir wortkarg, manchmal gibt es einen kalten Krieg, da reden wir gar nicht, etliche Tage mit ihm, bis dann irgendeine Not uns wieder erinnert, wir sollten mit ihm reden. Aber hier fängt Gott an zu reden zu einem Menschen, einem jungen Mann, der an ihn glaubt. Und er sagt ihm etwas, was diesen Mann hart angeht. Er sagt ihm, dass er Ninive sieht. Und dieses Zentrum des Neuassyrischen Reiches, so im 7. Jahrhundert vor Christi, das war ein großes Zentrum. Und es war böse. Das sagt Gott Jona. Das war bekannt. Warum sagt Gott Jona etwas, was er schon weiß? Nun, wir Menschen haben so unsere eigenen Vorstellungen, wie Gott reagiert. Wir denken so, der ist so beschäftigt, der ist so passiv, der lässt alles so kommen, lässt uns oft hängen. Aber Tatsache ist, dass Gott sehr aktiv beteiligt ist an dem, was auf dieser Welt läuft. Und dass er Dinge beobachtet, auch in Geduld und Barmherzigkeit beobachtet. Aber es gibt auch Zeitpunkte und das ist gut, wenn er Menschen hat, die hören, wenn Gott Zeitpunkte wählt. Dann nämlich möchte er handeln. Und er hat sein Handeln sich vorbehalten, es durch Menschen zu tun. Und so spricht er einen Menschen an und sagt, ich möchte, dass du, Jona, hingehst nach Ninive und den Leuten in Ninive sagst, dass ihr Tun und Handeln von mir registriert worden ist, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was sie tun. Und wenn sie nicht umkehren, dann bitte kommt das Gericht ihrer eigenen Handlung auf ihr Leben. Wir müssen das so sehen, dass nicht Gott derjenige ist, der permanent die Ärmel hochkrempelt und eine Strafe nach der anderen vom Himmel ausgießt, sondern es gibt ein Lebensgesetz, das man mit einer Art lebensverneinenden Linie vergleichen könnte. Wenn man gegen das Leben, das Gott einem Menschen gegeben hat, arbeitet, dagegen plant, sich selbst vernichtet, die nicht die Rede der Wahrheit führt und, dann summiert sich so eine Art lebensunterdrückende Kraft in unserem Leben auf. Und wir spüren, wie das Leben schwerer zu leben ist. Wir merken, wie wir ganz bestimmte Wahrnehmung verlieren. Wir können uns nicht mehr so freuen an der Natur oder mitfreuen an anderen. Es ist, als wenn das Kindliche, was bei einem Kind so oft neidisch von Erwachsenen bestaunt wird, das ist so frei und offen ist, so herzlich reagieren und lachen kann und so schnell sich auch von Tränen löst und dann wieder in der Freude des Lebens weiterlebt. Da sagen wir, Mensch, das sind Werte, die hatte ich auch einmal. Wo sind die nur geblieben? Es ist wahr. Wir können Grundwerte, die Gott uns Menschen gibt, verspielen. Wir können durch falsche Lebensentscheidungen uns selber berauben. Und oft sagen wir, oh, das alles ist Gericht Gottes. Nein, es ist so, wenn wir gegen das Leben handeln, dann sind wir diejenigen, die das Gericht letztendlich auslösen. Sicherlich hat Gott Prinzipien geschaffen und letztendlich ist er derjenige, der dieses Prinzip des Lebens gesetzt hat. Und wenn wir nach seinen Ordnungen nicht leben, dann ist es er gewesen, der unser Leben so gemacht hat, dass es durch Fehlhaltung verletzt werden kann und seiner Lebenskraft auch erschöpft sein kann. Und das sieht Gott auch in diesem Landabschnitt Ninive, eine große Stadt. Kein Land hat grausamere Kriege geführt als diese Bevölkerung. Kein Land war härter und brutaler im Umgang mit ihren Kriegsgefangenen wie diesen. Morde, das war normal. Ein Mensch zählte nicht viel. Sie lebten ihren eigenen egoistischen Stil, suchten ihren eigenen Vorteil. Und wenn ihnen da jemand gegen anging, dann meldeten sie Krieg an. Wir leben auch in einer Zeit, die wir würden es fast rhetorisch sagen, eine Art Ellenbogengesellschaft ist, wo sich jeder durchsetzt und seine eigenen Vorteile sucht. Wir sind leider auch ein Land geworden, das Hunderttausende von Morde gesetzlich zulässt. Morde im Mutterleib, wo Menschen von Gott geformt werden. Dort greift der Mensch ein und tötet. Wir leben in einer Gesellschaft, die auch auf ein Gericht zuläuft. Und Gott sucht Leute, die diese Leute informieren. Weil Gott ist ein Gott der Liebe. Der sieht auch die Menschen und weiß, wenn er gegen sie spricht und sie richtig reagieren, dass sie dann umkehren zum Leben, umkehren zu den Werten ihres Schöpfers, dass sie letztendlich Buße tun. Aber er sucht Leute, die den Menschen diese Chance geben. Und Jona kriegt diesen Auftrag. Und ich finde es schon fantastisch, dass dieser Mann hören kann, was Gott sagt. Lasst uns beten und im Glauben uns entwickeln, dass wir hören können, was Gott sagt. Es soll nicht so sein, dass andere uns immer von Gott etwas sagen. Es soll so sein, ganz normal und gesund, dass unsere Beziehung sich so entwickelt, dass wir hören können, was Gott uns, mir ganz persönlich sagt. Das ist eine gute Beziehung. Aber das heißt noch lange nicht, wenn man in seiner geistlichen Entwicklung wahrnehmungsfähig ist für die Information, die Gott auf dem Herzen hat, dass man darauf eingeht. Es ist interessant, wie die Reaktion von Jona war. Er war vor dem Angesicht Gottes. Dieses alte hebräische Wort Panim meint eigentlich Gegenwart, meint nicht Gesicht, sondern Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes, die kannte Jona. Das heißt, er wusste, wie man in die Gegenwart Gottes reingeht. Und er wusste auch, wie in dieser Gegenwart Gott anfängt, zu ihm zu reden. Aber jetzt redet Gott zu ihm etwas, was ihm gar nicht in seinen Lebenskram passt. Er dachte, der Glaube an Gott und das Reden zu ihm und dass er auch einmal zu ihm redet, das würde sich so seicht daherplätschern. Und das war's, Stand letzter Glaubensdinge. Aber nein, jetzt erlebt er, dass Gott ihn anfängt, sein Herz mitzuteilen und in eine Mitverantwortung an Mitmenschen reinruft und sagt, du sollst mit Anteil haben an dem, was ich sehe. Du sollst etwas unternehmen, ich will mit dir sein. Gott hat nie Menschen berufen, ohne sie zu bevollmächtigen. Wann immer er jemand sendet, ist seine Vollmacht mit dabei. Zuerst fängt es klein an, aber es wird wachsen. Wie, was weiß ich, die Jünger als bei der Speisung der 5000 Menschen. Jeder hat ein Stück Brot und läuft auf die ersten 100 hungrigen Leute zu. Das ist zwar schwer, mit so ein bisschen Brot auf so viele Leute zuzulaufen, und so kommen wir uns oft vor. Dann, was haben wir schon von Gott? Wenn wir drauf zugehen, ja, da werden wir dann unsicher und dann drehen wir bei und sagen, das ist nicht mein Weg. Wisst ihr, was ein ganz beliebter Weg ist? Jona macht's uns vor. Er weiß eins, Gott hat zu mir geredet, ich kann nicht mehr so bleiben, wie ich bisher gelebt habe. Und deswegen kommt eine Art Unruhe in ihn. Vielleicht kennen wir das auch, eine Unruhe, die uns aber interessanterweise nicht in die Inhalte der Rede Gottes führt. Wenn ein Mensch erlebt, dass Gott zu ihm redet mit einer Herausforderung und sagt, ich will mit dir zusammenarbeiten, du sollst mit mir zusammen gegen das Böse sprechen und den Mensch aus Bösem herausretten, dann können wir nicht mehr ganz normal weiterleben, als wenn nichts gewesen ist. Wir werden innerlich unruhig. Und diese Unruhe wird sehr unterschiedlich ausgewertet. Jona geht nämlich zum Reisebüro danach, runter nach Joppe und löst unter den Last-Minute-Reisen ein Fährticket nach Tarsis, welches übrigens eine wunderschöne spanische Urlaubs- und Hafenstadt ist. Tarsis. Also wer das Leben genießen will, last minute nach Tarsis. Aussteigen aus den Problemen, die man mit Gott im Moment hat. Er hat sich irgendwie so verändert, der nimmt einen stärker in die Pflicht. So habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Weißt du, wir brauchen öfters Zeiten, wenn wir in einer sonderbaren Missstimmung mit Gott uns entwickeln, da müssen wir ausspannen. Es gibt eine Beziehung zu Gott, die fängt uns an zu überfordern, raubt uns unnötig Kraft. Eigentlich nur,
weil wir den Impulsen, die Gott uns gibt, nicht Folge leisten. Und je länger, je mehr braucht man wieder solche Aussteiger und Aussteiger-Urlaubszeiten. Je länger, je mehr. Weil irgendwie sagt sich der Mensch, ich weiß nicht, was mit Gott los ist. Der war vorher so lieb mit mir. Der trug mich auf seinen Glaubensarmen. Ich war auf Wolke 7 und schwebte dahin, umarmte die ganze Welt, wenn es denn möglich gewesen wäre. Und jetzt nimmt er mich in die Pflicht. Meint er das ernst? Hat er nicht einen Fehler gemacht? Habe ich richtig gehört? Es ist interessant, auf welchem Ohr man richtig hört und auf welchem Ohr man ganz unsicher ist, ob man richtig gehört hat. Es gibt Rede, die hören wir gerne. Da klatschen wir auch gerne. Sagen wir gerne Halleluja. Aber wenn eine andere Rede kommt, dass Gott uns in Mitverantwortung ruft, dann sagen wir, wie war das, Gott? Sag nochmal. Oder besser nicht. Ich will das mal für mich ganz persönlich auswerten. In Tarsus natürlich. Ich will nochmal drüber nachdenken. Dazu brauche ich Ruhe. Ich sehe diesen jungen Mann, wie er da auf das Schiff steigt am Hafen und sich so sagt, ihr armen Leute da unten, ihr seid der Arbeit noch am Nachlaufen, ich habe es geschafft, ich gehe einen neuen Lebensstil. Ich habe ein bisschen mehr gespart, ich habe gesehen, dass man alles zusammenhält, um es dann richtig zu investieren zum richtigen Zeitpunkt. Man muss sich ja schon Lösungen quasi vorbereiten und in petto halten. Und als dieses Schiff da ausfuhr, da schnuppert man den Duft der großen weiten Welt und sagt, wir haben es geschafft. Gott hat Gelingen gegeben zur Last-Minute-Reise. Sieh an, das Wetter ist gut, die Sonne scheint. Ade, du schnöde Welt. Vieles beginnt so schön, wenn wir unsere eigenen Lebensplanung gestalten. Wir dachten, das muss der Segen Gottes sein. Er hat zwar zu mir geredet, aber zum Glück ist Gott geduldig. Wie gut. Er ist auch barmherzig. Wenn er schon mit den Leuten in Ninive reden will und diese bösen Leute quasi in ihrer Bosheit aufrütteln will, um ihnen eventuell die Chance zur Gnade zu geben, dann wird er doch mir, der ich gottgläubig bin, wird er doch mit mir sanft umgehen und mit mir dahingleiten und mich segnen mit Freude in Fülle, was das Zeitliche betrifft. So denken wir. Aber je enger eine Beziehung, je konkreter auch der Umgang. Je enger eine Beziehung, je konkreter ein Umgang. Man kann nicht jedem alles sagen. Aber wenn zwei Menschen näher zusammenkommen, kann man immer mehr auch anvertrauen, auch Anteil haben lassen. Und so macht es Gott mit uns. Ich glaube, dass der eine oder andere sich gar nicht bewusst ist, wie nahe er Gott schon ist. Ihm ist das Geheimnis der Vergebung von Trennung, von Schuld und Sünde zwischen ihm und Gott offenbart worden. Und er weiß, wie das aufzulösen ist. Er weiß mittlerweile, wie man hineintritt in die Gegenwart Gottes, das Angesicht Gottes sucht. Er weiß, dass es sich lohnt, zu Gott zu reden und ihn zu bitten. Er weiß, dass Gott ein segnender Gott ist, der stärkt und aufrichtet, wenn man schwach ist. Und so gibt es viele Vertraulichkeiten. Und es kommt ein Zeitpunkt, auch in dein Leben. Und vielleicht ist der Spiegel Gottes auf dich gerichtet an diesem Morgen. Da sagt er, komm, ich sag dir, was auf meinem Herzen noch ist. Ich lass dich Anteil haben an meiner Bürde. Wir wollen Partner sein. Lass uns Freunde sein und zusammen an einem ewigen Reich bauen und arbeiten. Gott sucht Leute, die die Bosheit nicht abgestumpft registrieren. Gott sucht Leute, die sensibel göttlich auf das reagieren und diesen Trends Werte entgegensetzen, die Hilfe schaffen. Weißt du, man kann an Gott glauben und seine eigenen Wege gehen. Während Jona Richtung Tarsis unterwegs ist, kommt dieses Ungewitter und plötzlich ist das, was so gut begonnen hat, gar nicht mehr im Fluss, gar nicht mehr unter den Segnungen Gottes. Es scheint manchmal, als wenn alles sich blockiert. Es geht nicht weiter. Und selbst erfahrene Seeleute fangen an, die kostbaren Handelsgüter über Bord zu werfen und werden schier kopflos. Jeder schreit zu seinem Gott. Nur Jona seilt sich ab ins unterste Geschoss und kriegt eine Depression. Was anderes ist das, wenn einer sich vom Unruhegeschehen seiner eigenen Lebenswege ausklingt und nach nichts mehr fragt und sich da ganz unten im Schiff des Lebens zurückzieht und selbst bemitleidet mit traurigen Gedanken. Depression, traurige Gedanken. Gott möchte uns sagen, dass wir ein bisschen darüber aufwachen, dass bestimmte Unruhen auch Mitmenschen, Nachbarn erfassen können, weil wir nicht auf den Wegen Gottes sind. Die da oben schwitzen um ihr Leben, die haben Lebenskrisen. Und Jona seilt sich ab, pflegt seinen Gottglauben, ein wenig schmollend, versteht die Welt nicht mehr. Er hat es doch nur gut gemeint, er wollte doch nur Ruhe haben und den Auftrag bedenken. Ein Spiegel. Ich bin so froh, dass Gott uns nicht loslässt. Er besucht uns auch heute Morgen und sagt uns etwas, was er schon mal gesagt hat, nochmal. Manchmal benutzt er sogar ungläubige Leute. Jona wird vom Captain aufgesucht. Was machst du hier unten? Wir kämpfen ums Überleben. Was machst du? Wer bist du? An was für einen Gott glaubst du? Und plötzlich muss der Mann mit seinem Glaubensbekenntnis raus. Ich weiß nicht, wer im Urlaub immer seinen Glauben bekennt. Manche müssen richtig bedrängt werden, bis sie damit rauskommen. Und siehe, sein Glaubensbekenntnis und das geschmissene Los schafft eine Lösung für seine Mitmenschen. Er dreht bei und nimmt den Kurs, ja schier ungewollt, fast in einer Art schmeiß mich weg Haltung. Fängt Gott ihn auf, rettet diesen Mann und schleudert ihn hinaus nach Ninive. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Hier heißt es, dass er Arbeiter hinauswerfe, schleudere. Es braucht eine übernatürliche Kraftwirkung, bevor ein Mensch, der an Gott glaubt, sich wirklich den Menschen stellt, die gottwidrig leben. Wir sind so harmoniebedürftig, soll ich sagen süchtig. Wir lieben es, als Familie Gottes zusammen zu sein. Frieden zu haben, Segnung zu haben, Freude gemeinsam zu haben, einander in Freundlichkeit zu grüßen und zu umarmen, und das ist auch gut. Wir brauchen eine innere Stabilität, einen inneren Frieden, aus dem wir schöpfen können. Aber dieser zweite Schritt, der liegt Gott auf dem Herzen. Sein Volk lebt inmitten von Ninive. Sein Volk lebt inmitten dieser Welt. Und Gott sucht Leute, die anfangen, das, was sie haben, mitzuteilen. Mir fällt gerade ein Ehepaar ein, das war köstlich. Mir scheint, dass es solche Leute nicht oft gibt. Bei euch mag das anders sein. Das war in Frankfurt. Da war ein kleines Seminar, vielleicht waren da 300, 400 Leute zusammen. Und es ging um Evangelisation. Und ich machte am Schluss einen Aufruf und sagte, sag mal, seid ihr nur Hörer des Wortes oder auch Täter? Die Täter, die sollen jetzt mal kommen. Die sollen eine Entscheidung treffen und anfangen zu tun. Kamen einige, unter anderem ein Ehepaar. Ich stehe da vor denen und sage, warum steht ihr hier vorne? Ich weiß nicht, ich hatte so eine Direktheit, ist nicht immer meine Art. Fragte sie und er gerade raus. Er sagt, ich bin seit 15 Jahren in dieser Gemeinde. Sitzen, hören, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. In dem Gebet, das ich sprechen durfte, in der Kraft des Geistes, kam die Herrlichkeit Gottes über beide. Sie ruhten im Geist bei einer knappen Stunde. Es dauerte 2 Stunden, bis wir durch waren mit dem Dienst. Ich habe sie aus den Augen verloren. Es war Sonntagabend. Am Montagabend, an meinem Pastorensonntag, sitze ich mit der Familie am Abendbrotstisch, geht das Telefon, ist dieser Mann am Apparat. Ja, sagte er, ich bin derjenige, welcher. Und ich sage, ja und? Ja, weißt du, ich muss ganz kurz berichten, damit du mein Anliegen verstehst. Ich bin heute Morgen das erste Mal in meine Firma gegangen, habe eine Bibel mitgeschleppt und habe die beim Frühstück in der Frühstückspause gelesen. Sonst hatte ich immer die Bildzeitung. Aber dieses Mal habe ich meine Bibel mitgenommen, gelesen. Da hat sich ein Arbeitskollege zu mir gesetzt und er hat mich ordentlich gepiekst. Der hat mich verspottet hat und es war echt hart. Wir kamen aber ins Gespräch. Die Mittagspause reichte nicht aus. Ich lud ihn zum Armbrot ein. Jetzt haben wir Armbrot gegessen. Jetzt habe ich ihm den Heilsweg erklärt. Und jetzt bei der Übergabe seines Lebens, dass er Jesus Christus annimmt, kriegt er plötzlich den Namen Jesus nicht raus und fängt an zu zittern, hat Schaum vorm Mund, liegt jetzt auf dem Boden. Was soll ich jetzt tun? Halleluja! Der Mann gefiel mir. Ran an Speck. Der hatte 15 Jahre lang sein geistliches Tarsis aufgesucht und hatte keine Lust mehr auf Tarsis. Der hat begriffen, was Gott wollte. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir leben in einer dramatischen Zeit. In einer dramatischen Zeit. Und diese Dramatik wird auch unser Land berühren, dessen bin ich sicher. Nämlich, Gott lässt in der Kraft seines Geistes um Jesu Willen sein Reich wachsen. Er lässt sein Reich kommen und wachsen. Mir gab vor 2 Jahren in Budapest auf einer Ostpastorenkonferenz ein Amerikaner eine theologische Arbeit über die Entwicklung des Christentums auf dieser Erde. Ich habe mir das kurz angeguckt, die Statistik und eingeprägt. Es hat mich fasziniert. Dieser Mann hat herausgearbeitet, wie sich das bekennende Christentum weltweit entwickelt hat. Und ich konfrontiere hier abschließend nur mit ein paar Prozentzahlen, dass wir ein Feeling kriegen von dem, was Gott tun will. Es bedurfte 1450 Jahre bis 1450, exakt 1420 Jahre, bis 1% der damals lebenden Weltbevölkerung bekennende Christen hatten. 1% bekennende Christen bis 1450 nach Christi. Das ist eine lange Zeit, aber wir müssen auch Wachstum ansehen der Weltbevölkerung. Da ist was gekommen. Dann brauchte es nur noch 390 Jahre bis zum Jahr 17. Muss ich rechnen? 350 Jahre bis zum 1790. Also diese Distanz, entschuldigt bitte, 1790, 1450, 1790. Diese 340 Jahre bedurfte es nur noch, um 2% der ständig wachsenden Weltbevölkerung zum bekennenden Christentum zu führen. Und jetzt geht's rasant. Von 1790 bis 1940, 150 Jahre, kam ein weiteres Prozent dazu. Und wer mal sich an seine Schulzeiten erinnert oder öfters mal in der Zeitung liest, wie sich die Weltbevölkerung statistisch dramatisch entwickelt, nach oben hin, der sagt sich, was für eine Aufholungsjagd Gottes auf dieser Erde. Von 1940 bis 1960, innerhalb von 20 Jahren, kam ein 40% der wachsenden Weltbevölkerung dazu, zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. 1970, innerhalb von 10 Jahren das 5%, 1980 das 6%, 83 das 7%, 86, 1989 das 9%. Und innerhalb der darauffolgenden 4 Jahre, von 1989 bis 1993, so lang ging diese Studie, die ich da 94 einsah, jedes Jahr 1% der ständig wachsenden Weltbevölkerung wurde zu Jesus Christus geführt. Und in den nächsten 15 Jahren, so die mathematische Hochrechnung, werden sich mehr Menschen zu Jesus Christus bekennen und hinkehren, wie es je Christen auf dieser Erde gegeben hat. Halleluja! Das ist eine Entwicklung. Natürlich sitzen wir hier in Deutschland am geistlichen Tellerrand und gucken mit Hochachtung über das, was Gott auf dieser Erde tut. Und haben nur ein schreiendes Verlangen. Gott, wann hier? Gott, wann in diesem Land, in dem wir leben? Er hat nie eine wirkliche Erweckung erlebt. Es hat Aufbrüche erlebt, aber keine Durchbrüche. Und soweit ich meinen Herrn kenne, ist er ein gerechter Herr.
Sein Geist wird in der letzten Zeit alle Länder aufsuchen. Und ich sage euch, es beginnt ganz einfach. Wie bei diesem Mann. 15 Jahre sitzen und hören, das kann es nicht gewesen sein. Es kann ganz einfach anfangen. Gott sucht Jonas. Und ich bin so froh, an diesem Morgen mit Markus einen Mann mitzusegnen, der die Stimme Gottes nicht nur gehört hat und dann sich für seine Tarsis-Karriere weiter profiliert hat, um ordentlich viel Kohle zu verdienen, ein Haus zu bauen und noch ein Ferienhaus irgendwo am Mittelmeer sich zuzulegen und all diesen eitlen eigenen Wegen und Gedanken. Nein, sondern zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich will das nicht nur nebenher tun, ich will das ganz tun, meine ganze Zeit. Alles, was man mit der ganzen Kraft tun will, hat man vorher nebenbei getan. Nebenher getan. Man hat einfach entdeckt, dass Gott tatsächlich zu seinem Evangelium steht. Es ist schwer, es weiterzusagen, denn einigen müssen wir es weitersagen zum Geruch des Todes. Aber anderen dürfen wir es weitersagen zum Geruch des Lebens. Und es ist sehr schwer, den Menschen zu sagen, dass es ein ewiges Leben gibt, dass sie bei Gott, der gut ist und voller Liebe ist, leben dürften. Und sie sagen, nein, danke, das kann ich nicht glauben. Ihnen quasi das Heil ihrer Ewigkeit vorzuzeigen und sie lehnen es ab. Das tut so weh. Man kann fast darüber frustrieren, aber es gehört mit zu unserem Auftrag. Es zu sagen, einfach nur zu sagen, du kommst an Jesus nicht vorbei. Entweder du tust es auf dieser Erde rechtzeitig oder du wirst einmal an einem jüngsten Tag, den Gott bestimmt, vor ihm treten müssen. Du wirst deine Knie dort beugen, zu spät, aber du wirst sie beugen und sagen, er ist der Herr der Welt. Aus ihm ist alles geworden, zu ihm muss alles hin und ich habe ihn verschmäht. Wir müssen diese Botschaft sagen, auch wenn es uns umtreibt innerlich, wenn es uns manchmal die Seele zerrt innerlich. Wir müssen sagen, wir müssen der Bosheit widerstehen und das Reich Gottes mit seinen Werten voranbringen. Und Gott sucht Jonas. Gott sucht sie auch an diesem Morgen. Wenn ein Herr etwas tun will in unserem Land, dann er. Und er sucht Leute, die wieder sich herablassen auf einfachen Wortgehorsam. Ganz einfach. Hören, tun. Nicht hören, bedenken, mehr hören, bedenken, mehr hören. Befürworten, bloß nicht tun. Es ist eine einfache Botschaft und ich wäre verdammt, wenn ich etwas Neues predigen würde. Es ist die Botschaft des Reiches Gottes. Wir leben als Christen in einem Reich, das nach meinem Empfinden nur noch kommt. Kommt, kommt, kommt. Und ich möchte einer sein unter den vielen, die es kommen lassen. Kommen lassen aus seiner Kraft. Wollen wir aufstehen und beten? Vater, ich bitte dich in dem Namen Jesu Christi, dass du deinen sündeüberführenden Heiligen Geist auf die Menschen legst, die nicht Frieden haben mit dir, die auf Distanz zu dir leben, die nicht sagen könnten, ich bin in Ordnung mit Gott. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich liebe ihn. Ich bitte dich, komm jetzt auf ihr Leben und gib ihnen die Gnade, dich zu wollen. Gib ihnen das Verlangen, auch ein Christ zu werden. Und wenn an diesem Morgen nur einer da ist, ich werde mir jetzt Zeit nehmen, diesen Menschen reinzulocken in das Reich Gottes. Ich möchte dich umwerben und sagen, triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Er ist der Vermittler zu Gott. Wenn deine Beziehung zu Gott so weit weg ist, dass du ihn am liebsten mit sie ansprechen möchtest, wenn du spürst, da sind Barrieren zwischen, Jesus räumt sie weg. Vertrauen sie ihr Leben ihm an. Ich möchte von hier ein kurzes Gebet für die Leute sprechen, die sagen, ich habe etwas begriffen, das ich auch jetzt tun möchte. Ich möchte eine Entscheidung für Gott fällen, für seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte ein Christ werden, ein Lebendiger. keine Karteileiche, nicht irgendwo Mitglied in einer Kirche. Ich möchte eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich möchte auch zu ihm reden, ihm auch mein Herz ausschütten. Ich möchte jemanden haben, der mich nie alleine lässt, der bei mir ist, egal welche Lebenssituation ich durchlebe. Ich möchte jemanden haben, der zu mir redet, der, wenn ich ratlos bin, mir sagt, was ich tun kann. Ich möchte jemanden haben, der sich übernatürlich befähigt um mich kümmert. Ist jemand hier, der so ein Gebet wünscht? Das will ich gern sprechen. Geben Sie mir ein kurzes Signal. Heben Sie Ihre Hand dort, wo Sie stehen. Danke sehr. Danke sehr. Wäre es Ihnen peinlich, wenn einfach Christen, die neben Ihnen stehen, mit ihm beten? Heben Sie doch nochmal Ihre Hand hoch, damit die Leute das sehen. Haben Sie Mut. Wir helfen einander. So eine Entscheidung ist nicht leicht zu gehen. Oh Vater, ich bete, dass du hinkommst und diesen frischen, neuen Glauben an dich, ein Vertrauen, dass es dich gibt, in dieses Herz legst und in diese Herzen dieser Leute legst. Beten Sie diesen Satz, ich bete, als wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Herr Jesus Christus, ich will von heute an dich glauben. Ich will mit dem Bösen und dem Teufel nichts zu tun haben. Ich entsage ihm und all seinen Werken. Ich will ab heute Christ sein. Jesus, hier ist mein Leben. Lass uns zusammen durch dieses Leben gehen. Öffne mir meine Ohren, dass ich dich reden höre. Und ich freue mich, dass ich ab heute auch mit dir reden darf. So soll es sein. Amen. Wir sagen es im Glauben und wir sprechen unser Amen. So soll es sein. So wird es sein. Wenden Sie sich an Christen am Schluss dieses Gottesdienstes. Erzählen Sie ihnen von Ihrer Entscheidung. Lassen Sie sich beraten. Vielleicht kriegen Sie Schriften mit, die Ihnen helfen in dieser Neuorientierung. Aber ein zweiter Grund ist viel stärker auf meinem Herzen und auch Inhalt dieser Predigt gewesen. Jona, wo bist du? Und er sagt zum 10. Mal und er sagt zum 50. Mal, weil Gott geduldig ist. Jona, wo bist du? Wen darf Gott bevollmächtigen? Wen darf Gott bevollmächtigen mit Gehorsam? Wer sagt, mein Montag, den werde ich morgen anders angehen. Ich habe etwas in dem Spiegel gesehen. Ich werde das, was in diesem Spiegel mir signalisiert wird, ändern, weil es nicht Gottes Willen entspricht. Stellt euch vor, wir erobern immer mehr Menschen mit der Wahrheit Gottes. Immer mehr Menschen ziehen wir rein in das Reich Gottes. Halleluja! Eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, in den Geschäften, überall fängt man an, über Jesus zu sprechen. Überall fängt es an, Jesus, der Name ist nicht mehr peinlich, er ist bevorzugtes Thema. Aber es braucht Promotion-Leute, Werbefachmänner und Frauen, die ihr Herz und ihr Leben dafür eingeben und sagen, Gott, an diesem Morgen will ich nicht nur hören und Ja sagen und deine Absichten beklatschen. Ich möchte ein Jona werden. Und es kann sein, dass an diesem Morgen Leute vollzeitliche Berufung erleben, wie es Markus einmal vor Jahren auch erfuhr. Vater, ich bitte dich für die Menschen, die solch ein Verlangen haben. Und streckt eure Hände empor, wenn ihr solch ein Verlangen habt. Sagt Gott, ich habe mein Leben nach Tarsis hingelebt. Gott, und ich habe massive Schwierigkeiten, aber heute Morgen weiß ich warum. Ich möchte dich bitten, bring mich zurück an den Platz, wo ich sein soll. Hier ist mein Leben. Bitte, Herr, nimm mich. Vater, komm mit der Herrlichkeit. Komm mit dem Geheimnis deiner Salbung. Komm, schaffe ein Wollen. Schaffe eine Unruhe, die in deinen Plan hineindrängt. Schaffe ein Interesse in den Herzen dieser Leute, das von dir kommt. Ein Wollen, an deinem Reich mitzuarbeiten. Ein Wollen, sich zu dir zu stellen vor den Menschen. Herr, eine neue Salbungskraft, die auch Schwierigkeiten überspringt. Widerstände durchbricht. schenke Multiplikation unter deinem Volk. Bitte, Herr, wir bitten dich, Jesus, schenke Multiplikation unter deinem Volk. Lass es Zellen sein, die sich teilen, dass dein Reich kommt und dein Leib gebildet wird. Wir beten für unser Land. Benutze diese Leute. Schleudere sie hinaus. Gib übernatürliche Kraft in ihr Leben, alte Gewohnheitslebensstile zu durchbrechen, falsche Bescheidenheiten abzulegen, kühn zu werden in deinem Geist, im rechten Moment das Rechte zu sagen. Gott, ich preise dich, dass wir nach deinem Willen so beten dürfen. Halleluja. Halleluja. Empfinde, dass Geistesgaben inspiriert werden. Habt da Gelegenheit, vorne zu dienen. Nach eurer Ordnung. Besuch dein Volk ganz persönlich, Gott. Offenbare das Verborgene des Herzens. Offenbare. Gott zeigt mir einen Mann, der verheiratet ist. Und er trägt seinen Ring an seinem rechten Ringfinger. Ich sehe, dass er an Gott glaubt. Aber in diesem Gesicht sehe ich, dass er beruflich im Außendienst tätig ist und dass er häufiger auswärts übernachtet. Und ich sehe, dass er in dieser Zeit seinen Ehering abnimmt. Und Gott möchte dir etwas sagen an diesem Morgen. Du bist noch nicht in die Sünde gefallen, aber in deinen Gedanken ist es gezeugt worden. Und du, der du den Weg der Untreue gehst, genauso lebst du in der Beziehung zu mir. Wenn du mein Angesicht suchst, dann trägst du das Siegel des Geistes. Dann trägst du das, was dich auszeichnet und mit mir verbindet. Aber wenn du in deine Gesellschaft gehst, dann nimmst du dieses Gütesiegel ab und keiner erkennt, dass du zu mir gehörst. Du bist noch zu umwerben. Du bist noch von anderen zu haben. Und du sollst wissen, wer mit solch einem Feuer spielt, er wird sich verbrennen. Ich aber möchte nicht, dass du dich verbrennst. Ich möchte dich von diesem Spiel herumlenken an diesem Morgen. Tue nun Buße, entscheide dich für neue Gedanken, sinne um. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt.
Und der Herr sagt, ich habe wiederholt zu euch gesprochen, über dieses mein Herzensanliegen. Und ich habe euch gezeigt, den Zusammenhang zwischen eurem Wohlergehen und dem Tun meines Wortes. Und ich habe meinen Knecht hierher geschickt, sagt der Herr, um zu bestätigen von weit her, was mein Herz bewegt. Und Jesus sagt, jeden Schritt, den wir gehen werden, aufgrund seines Redens und jeden Auftrag, den wir erfüllen, den er uns gegeben hat, wird begleitet sein von seiner übernatürlichen Kraft. Und in den Häusern und in der Nachbarschaft und in den Arbeitsstellen, wo immer der Herr uns hinsendet, wird er seinen Arm ausstrecken, dass Zeichen und Wunder und machtvolle Taten geschehen in dem Namen seines geliebten Sohnes Jesus. Und der Herr sagt zu jemand, der sich immer entschuldigt hat wegen seiner psychischen Situation, seiner Schwachheit, Der Herr sagt, heute hast du gehört, wie du in deiner Schwachheit Kraft empfängst. Ich bin in deiner Schwachheit mächtig. Entschuldige dich nicht mehr, sondern nehme meine Kraft, sagt Jesus der Herr.